Servus bei Bayern Absolut und herzlich willkommen zur vierteiligen Serie über Bayerns Königinnen. Alle vier Königinnen waren ganz besondere Frauen. Sie haben sich ausgezeichnet durch ihr soziales und mildtätiges Engagement. Sie waren im Volk beliebt und ihre Ehemänner, die waren froh, dass sie es gehabt haben. Jetzt legen wir gleich mal los mit der ersten Königin, der Caroline. Ich bin der Mani und freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi. Habe deri.
Grüß dich, Mani. Ich freue mich.
Du, jetzt geht's um ein ganz schönes Thema, nämlich über unsere Königinnen.
Ich hoffe, dass der Hörer genauso viel Spaß hat dabei wie mir.
Oh ja, ich bin schon
weil
so gespannt.
Wir haben so viel Gaudi gehabt bei den Kini. Waren ja Sechse.
Ja.
Und jetzt kommen die Königinnen dran.
Ah, vielleicht gleich mal am Anfang. Wer uns regelmäßig hört, Kini haben wir Sechse gehabt, Königinnen bloß Vieri. Warum?
Weil der König Otto war nicht einmal fähig zum Regieren und der König Ludwig II., der hat andere Interessen gehabt.
Der war gar nicht verheiratet. Nein. Genau, deswegen die zwei Könige haben keine Frau gehabt, keine Königin, deswegen sind es Vieri jetzt. Und die Caroline?
Das war die erste.
Die Landesmutter, die idealisiert wird. Aus Baden, oder?
Aus Baden war es.
Sagt man da Badenser?
Nein, Badenser sagt man nicht, komischerweise. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe tatsächlich mal einen gefragt, der aus der Ecke kommt. Und dann habe ich gesagt, ihr seid ja Badenser. Und dann hat er gesagt, nein, wir sind nicht Badenser, wir sind Badener.
Ach, da schau her.
Und er weiß auch nicht, wo das Badenser herkommt, aber Badenser sagt keiner.
Oh, da schau her. Ja,
okay,
wenn das so ist, dann nehmen wir das sofort zurück. Ja, die Frage ist, wo kommt die da her? Also, aus welcher Familie kommt sie denn außer? Und warum kommt sie nach Bayern? Ihre Mutter war ja sehr prägnant, gell?
Die war sehr prägnant.
Aha.
Also, der Vater selber ist ja quasi genannt als der Schwiegervater Europas.
Ach ja, genau, weil sie war die Schwiegermutter Europas, also ihre Mutter.
Genau, richtig, die Amalie.
Die hat ja wohl, also ihr Vater war der Erbprinz von Baden und die Caroline war das älteste von sieben Kindern. Und Schwiegermutter Europas, weil die ihre Töchter sehr gut verheiratet hat. Gell?
Genau, das war das große Ziel, dass halt was Gescheites kriegen.
Ja, ihre Mutter, die war ja total standesbewusst. Gell?
Absolut, die und das hat sie ihre Kinder mitgegeben.
Aha.
Dass sie sich so aufzuführen haben, wie das dem Stand
ja,
gereicht.
Ja, müsst ihr schon benehmen, müsst einen Anspruch haben.
Mhm.
Wir sind mal Hochadel. Gell?
Richtig, wir sind mal wir.
Sehr, sehr bewusst. Viel bewusster, standesbewusster als die Wittelsbacher.
Das stimmt, ja.
Aber jetzt pass auf, jetzt sind wir erst nochmal bei ihrer Herkunftsfamilie. Ihre Schwestern sind ja recht prominent verheiratet worden. Da sind ja unter anderem zwei dabei, die wo einen König bzw. Zaren geheiratet haben.
Genau, der eine von Russland.
Ja, der Zar von Russland, die, genau, da gibt es gerade einen.
Die Sophie.
Aha. Die Luise, glaube ich.
Die Luise,
genau. Die Luise hat einen Zar Alexander den I. geheiratet.
Genau, und dann war noch eine zweite dabei.
Die Friederike, die hat auf Schweden aufgeheiratet.
Genau, den
die
schwedischen König.
An König Gustav den IV. Ja, und sie jetzt, die Caroline, die hat den Max dann irgendwie geheiratet. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Sehr standesbewusstes Haus, wo sie rauskommt. Die Mutter hat Wert gelegt auf die gute Ausbildung.
Richtig. Also die hat ja weitreichende Ausbildung genossen.
Mhm.
Die hat Malunterricht gehabt bei einem ganz berühmten Maler, dem Becker.
Aha,
da hat man vielleicht auch das eine oder andere Beutel schon mal gesehen, so ähnlich wie der Stieler, kann man sagen.
Ach, das Niveau ist das. Ja, Wahnsinn.
Ja, schon auch. Und die hat halt gern gezeichnet, die hat gern gelesen, Musik hat sich interessiert,
ja,
aber was gespielt hat, weiß ich jetzt selber nicht, vielleicht hat sie es bloß gern angehört.
Ja, wer weiß. Und deswegen eben Schwiegermutter von Europa, weil die halt einfach ihre Töchter da so gut untergebracht hat.
Möglichst den hohen Stand verheiratet hat.
Da war die sehr ehrgeizig.
Ja,
die,
ja.
Hat immer, die hat geschaut, dass ihre Kinder gut unterkommen, ihre Töchter vor allem. Und sie hat ja auch gesagt, da gibt es so einen Spruch, wo sie gesagt hat, also ihre Mutter, egal wen sie heiratet, ihre Töchter werden immer eine Tochter von ihr sein.
Ja genau, also, das war ihr ganz, ganz wichtig, weil wurscht, was für eine Königin das ist, aber dass ihre Tochter ist, das ist gesetzt.
Aha, ja sauer, ja schön. Und dann heiratet, ja, aber jetzt warte mal, wie kommen sie denn überhaupt zusammen? Wie haben sie, wie hat die den kennengelernt, den Max?
Beim Tanzen.
Beim Tanzen, auf der Flucht, gell?
Ja, auf der Flucht, die waren ja lange auf der Flucht.
Du, das war die Zeit damals, gell, Französisch. Übrigens, in welchem Jahr sind wir denn eigentlich? Genau, vielleicht einmal so kurz zur Einordnung.
Ein paar Zahlen, oder?
Nicht viel Zahlen, aber gerade jetzt ein paar Jahresangaben. Also die Caroline ist 1776 geboren in Karlsruhe und geheiratet hat es dann 1797. Da war es 20 Jahre alt.
Genau.
Im Vergleich zu den anderen bayerischen Königen war sie die älteste bei der Hochzeit.
Ja, mit 20.
Mit 20, genau. Und das war damals die Zeit um 1800 oder vor 1800 und dann danach mit Napoleon, Franzosen, da hast du immer mal wieder flüchten müssen.
Da ist zugegangen, ja.
Und dann sind immer verschiedene Adelshäuser irgendwie durch Europa geflüchtet und haben geschaut, dass sie irgendwo Unterschlupf finden. Und sie haben einen Unterschlupf gefunden, die Badener, sagt man nicht, gell? Die Badener und dann auch eben der Max. Damals noch nicht Max der Erste, sondern einfach nur der Max.
Genau, der Herzog Max der Vierte war das.
Ah, der Vierte war das.
Den Namen hat er gehabt.
Genau, der war ja in der Pfalz damals, drüben noch, hat mit dem großen Bayern da noch nichts zum Tor gehabt. Das hat er erst später geerbt.
Ja, genau.
Bis er da eintreten. Also, und dann haben sie sich auf der Flucht kennengelernt. Da muss man sagen, da war der Max dann schon fast 40, gell?
Ja, 41 war er, wie sie geheiratet haben.
Ah, ich hab gemeint 40. Ja gut, vielleicht 41. 40, 41 war
so er. So war es, genau.
Genau, wie sie geheiratet haben. Und bei der Flucht, weiß nicht, wie das da so ist, da ja, sitzt man irgendwo auf dem Schloss.
In Ansbach.
Und dann sind die Badener geflüchtet hier und eben der Max mit seiner Entourage.
Und dann ist er einmal langweilig.
Dann ist er einmal langweilig und dann kommen da verschiedene Geflüchtete zusammen. Und der Max wollte ja eine andere als erstes, mit der er halt alle tanzt. Und dann hat es noch aber von die Socken gehaut.
Wie er die kennengelernt hat.
Wie er die Caroline gesehen hat. Dann hat er mit der ersten immer weniger tanzt.
Und mit der anderen immer mehr.
Und mit der eben mehrer. Und dann hat er sich Hals über Kopf in sie verliebt.
Ganz genau. Dann hat er auch ihrer Mama, der Amalie, hat er halt quasi Liebesbriefe indirekt geschickt und hat die angebetet und hat gesagt, es ist auf keinen Fall möglich, dass er da Abstand nimmt.
Jetzt.
Auf Knien quasi gefleht, dass sie ihn nicht ablehnt. Weil er ja gewusst hat, dass die so dahinter ist, dass die an einem gescheiten Mann verheiratet wird.
Ja, er war ja 40, war mehr oder weniger frisch verwitwet,
ja.
Hat schon 4 Kinder gehabt aus der ersten Ehe. Und den Brief, auf dem, wo du gerade anspielst, den habe ich dabei.
Echt?
Ja.
Ja, lies einmal.
Soll ich mal vorlesen?
Mhm.
Also, ich lese jetzt den Brief vor, den damals der verwitwete Max an die Schwiegermutter Europas geschrieben hat, weil er die Caroline wollte. Sie werden mich für den lächerlichsten Menschen der Welt halten, weil ich ihnen schreibe, obwohl wir unter dem gleichen Dach wohnen. Aber man drückt sich schriftlich besser aus als mündlich, besonders in diesem Fall, da es sich um Glück oder Unglück meines Lebens handelt. Ich liebe die Prinzessin Caroline. Liebe Cousine, noch richtiger, Jean Soufou. Ich bin mir der Kühnheit, ihr in meiner Lage meine Hand zu bieten, wohl bewusst, fühle aber gleichzeitig, dass mich ihr Besitz zum glücklichsten Menschen machen würde. Geruhen Sie, diesmal mein Advokat zu sein. Sagen Sie ihr, dass falls ein derart liebendes Herz, wie es mit Worten nicht auszudrücken ist, ein gerader und ehrlicher Charakter sie veranlassen könnte, über mein Alter und meine Eigenschaft als Vater von 4 Kindern wegzusehen, ich sie anflehe, meinen kniend vorgebrachten Antrag nicht zurückzuweisen. Ich wage sie zu versichern, dass sie es niemals bereuen wird, dass das meinem Herzen teuerste Bestreben sein wird, sie glücklich zu machen und ihr jeden Augenblick bis an mein Lebensende meine tiefe Dankbarkeit zu erweisen. Ich verlange von ihr nur etwas Freundschaft für mich und ihre Güte für meine Kinder, die sich bemühen werden, sich dessen würdig zu zeigen. Lesen Sie meinen Brief Ihrer liebenswerten Tochter vor, liebe Cousine, und vor allem beeinflussen Sie sie nicht. Ihr Herz soll die Antwort diktieren. Wie sie auch ausfallen mag, ich werde ihr darum nicht weniger ewig anhänglich bleiben. Brief,
boah.
Ende.
Ja, also so einen Brief, wenn du mal formulierst, vielleicht an deine Angebetete, dann kannst du gleich mal Ringe kaufen.
Der war doch romantisch und fühlend.
Ja, Wahnsinn.
Ha?
Ja, schon beeindruckend.
Da herrscht ja oft das Beutel so mit Heiraten, da wird umeinander geschaut, wer wo und nein, politisch und so.
Das war
eine
Liebesheirat.
Aber der hat sich in die verliebt, gell?
Ja, sie wollten ja erstmal nicht so wirklich haben, weil der war zu alt, dann hat er die Kinder gehabt und außerdem war er den Preisen zu der zugetan.
Ja, genau.
Aber er war sehr, sehr angenehm, hat sie geschrieben.
Genau, sehr, sehr angenehm, ein liebenswürdiger. Und der Vater war auch gleich einverstanden.
Ja, freilich.
Sie hätten zuerst gemeint, dass sie jemanden anderen heiraten soll.
Mhm.
Aber das hat sie dann aufgelöst.
Ja, irgendwer anders wollte sie auch haben. Ich habe jetzt vergessen, wer. Aber der war ihr zu gewampert.
Ja, genau. Ja, da muss schon so ein schöner Max kommen, gell?
Ja, ich glaube schon.
Aha. Ja, und dann ist gleich relativ schnell ja auch darum gegangen, dass sie evangelisch war.
Was ja eigentlich ein Problem war.
Das war damals
schon
nicht,
ein Problem.
Ja, also für den Max jetzt halt nicht. Der Max hat ihrer versichert, also der Schwiegermutter, dass er gerade erst recht eine protestantische mag, also eine evangelische Frau, um die Toleranz zu fördern.
Ja, stimmt. In Franken, um Augsburg rum, um, sage ich mal, die Neubayern da zu integrieren.
Ja, das hat er damals noch nicht, also da hat er ja Bayern noch nicht übernommen gehabt, aber vermutlich hat er halt die Aussicht drauf
weiterdenkt,
gehabt.
Auf, ja, genau.
Und da hat er weiterdenkt, da hat er das dann schon gewusst. Und das ist natürlich schon super, gell, wenn du da eine Landesmutter hast, dass sie gerade die evangelischen Teile, Schwaben, Franken,
mit identifizieren können.
Genau, mit ihr identifizieren können. Was dann auch da haben.
Absolut. Bis zum Schluss.
Ja, ja, und dann mit 20 sagt man dann, ja gut.
Auf geht's.
Macht man, mache ich.
Macht man.
Ich kümmere mich um die Kinder. Ist ja dann eine glückliche Ehe geworden, gell?
Kann man schon sagen, 8 Kinder haben sie gehabt.
Oh ja, genau, dann nochmal 8 Kinder, ja.
Ja. Also die hat ja schon 4 mitgebracht in die Ehe.
Aha.
Und dann ist es da hingegangen und dann haben sie ganz Europa quasi verheiratet.
Ja, genau, die Kinder von ihr sind dann auch ein bisschen ausgegangen und sind in Königshäuser eingeheiratet worden. Genau, und ihr Herz hat dann ja gesagt. Dann haben sie geheiratet. Dann haben die erste Zeit ja aber auch gar nicht, also in Bayern ja sowieso nicht, weil ihr Bayern ja damals noch gar nicht übernommen gehabt hat.
Ja, genau, richtig.
Die
das
haben
war Schloss Rohrbach.
Schloss Rohrbach, dann Mannheim.
Genau, Rohrbach ist übrigens ein Stadtteil von Heidelberg.
Ach, das ist ja...
Dass man das örtlich zuordnen kann.
Ah ja, schau, habe ich nicht gewusst.
Ist mittlerweile eingemeindet, aber das war damals ein separates Dorf, also ein separater Ort mit einem kleinen Schlösschen und gehört mittlerweile zu Heidelberg.
Ah ja, da schau her. Ja, super. Ja, gut, dass du das sagst. Und dann, 2 Jahre nach der Hochzeit, 1799, wo dann der bayerische Kurfürst Karl Theodor gestorben ist, hat der Max übernommen. Und dann sind sie in Minge eingezogen.
So schaut's aus.
So schaut's aus.
Und wie das so ist, wenn du eine neue Frau hast und in einer neuen Bude haust, dann tust du erstmal Spielekonsole raus, Dartscheibe tust weg.
Ja, ja,
jetzt Radl aus der Küche raus.
Bleib in der Zeit.
Ja, die hat auf jeden Fall umgerammt, weil ihm war es ja relativ wurscht. Die hat ja recht bürgerlich gelebt da in der Residenz.
Das war das, was wir am Anfang gleich gesagt haben,
genau,
gell, dass
genau.
Der Max ja eher so ein bisschen bürgerlich das gehabt hat und sie hat die Residenz gleich schön umbauen lassen. Ja, also zumindest ihre Räume, gell?
Genau, standesgemäß muss das sein, was zum Repräsentieren, was ja allweil sehr, sehr wichtig war. Obwohl sie so sozial unterwegs war und auch viel gespendet hat, auch über diesen Prediger.
Genau.
Da hat sie immer das Geld verteilt an die Bevölkerung.
Genau, sie hat, die hat ja doch evangelisch, katholisch und dann geht es ja auch um das. Das war ja, das musst du mal vorstellen, heute
wurscht.
Ist das kein großes Thema, nicht. Aber damals war das eine Riesensache. Vor allem, weil halt die Religion auch am Hof so eine große Rolle gespielt hat. Und dann ist ihr zugesichert worden, dass sie evangelisch bleiben darf und dass sie einen evangelischen Prediger mitnehmen darf.
Richtig, und evangelische Messen besuchen darf und eben das Ganze, dass man ihr
Ruhe lässt. Ja, was heißt Besucher? Du sagst jetzt, übrigens, das war der Dr. Schmidt, der Seelsorger Dr. Schmidt, der Pfarrer. Du sagst jetzt, besuchen darf. Es hat ja damals noch gar keine evangelischen Messen in Minge gegeben.
Ja, dann haben sie auch gemacht.
Genau, sie hat angefangen. Ganz klar mit dem Hofprediger oder Kabinettsprediger, weil er war ja nicht einmal Hofprediger, sondern er war ja nur für sie als erstes Mal da. Haben sie am Anfang im kleinen Kreis angefangen, ganz privat. Aber es haben schon von Anfang an auch andere Leute mit dazugekommen dürfen und dann ist es immer größer geworden mit dem evangelischen. Hat er ihr zugesichert, steht im Ehevertrag drin, war ihr wichtig und sie ist ein zeitlebens evangelisch blim und hat nicht konvertiert. Hat er aber anscheinend auch nicht gefordert.
Hat er nicht gefordert, war aber natürlich auch immer Politikum. Also es hat
sicherlich
immer Diskussionen gegeben,
ja.
Weil ich meine, es gibt ja dann die Erzkatholischen und eben so die Hardliner,
die
besonders Konservativen.
Aha.
Und die haben das natürlich alles mit Argwohn beäugt.
Ja, wir kommen dann ganz zum Schluss nur auf bei ihrem Tod dann zur Beerdigung. Da hat es auch was gegeben mit katholisch-evangelisch, aber da kommen wir dann ganz zum Schluss noch drauf.
Skandal.
Ja, das war tatsächlich ein bisschen ein kleiner Skandal. Ja, das, was heißt kleiner? Das hat schon ein bisschen eine Runde gemacht.
Wogenschlang.
Mhm. Also da hat die den Dr. Schmidt mitgekriegt, aus Karlsruhe ist der dann auch gekommen, das war damals der Hofdiakon, und den hat ihrer, ich glaube der Vater war es, hat ihr den mitgegeben und hat dann zu ihm gesagt, also wenn es dir in Bayern drüben nicht gefällt, dann kannst du wieder zurückkommen. Aber er ist nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben sie im ersten Jahr, wo sie angekommen sind, haben sie dann auch gleich den ersten protestantischen Gottesdienst gefeiert auf Schloss Nymphenburg. In einem Saal drin, ganz klar. Die Gemeinde war am Anfang recht klar, die evangelische. 150 evangelische Hofangestellte hat es gegeben. Und das Interessante war das, dass der Hofstaat vom Max, also da hat er der Max und sie, hat er jeder seinen eigenen Hofstaat da so gehabt. Und der Hofstaat von Max, der hat mehr Evangelien gehabt als sie.
Vielleicht haben die sich gegenseitig die Glaubensrichtung abgeluchst.
Weiß ich nicht, wie das da war. Und der Dr. Schmidt, der ist dann auch zum Kabinettsprediger ernannt worden. Aber, und da merkt man das Politikum schon wieder, diese Urkunde, die hat nicht der Max selber unterschrieben, sondern der Mogelar. Also übrigens, liebe Zuhörer, wir haben ja die Königsserie auch schon gemacht. Schaut da mal gerne rein, hört da rein, da sagen wir die ganzen Sachen ein bisschen genauer. Also der Minister Mogelar hat da unterschrieben. Und sie war ja auch eine unglaubliche Person, muss er das gewesen sein, weil die auf der einen Seite, die war sehr fromm und gläubig, gell? Mhm. Und auf der anderen Seite muss aber dann, das sehen wir vielleicht später noch mal ein bisschen, muss aber sie schon durchgesetzt haben, wenn es was wollte oder wenn es gemeint hat, was soll so sein.
Ja, das hat es wahrscheinlich von der Mama geerbt, auf der einen Seite natürlich wegen dem Stand. Und wir sind wir, also ein bisschen Selbstbewusstsein hat schon gehabt, die war nicht so zierlich und zerbrechlich und so weiter, sondern die hat schon auf den Tisch gehauen, so wie die Mama Amalie. Die hat ja da quasi in dem Haushalt die Hosen auch gehabt.
Ja, genau, da war nicht genau. Der Vater, der Herzog, der Chef, sondern eigentlich die
Mutter. Sie hat umgeschafft,
genau. Ja, das war auch für sie, am Anfang war das für sie schwer, ganz komplett als Evangelin, nur in Minger, musst du mal vorstellen, unter Katholiken, wo du ja auch, also das hat ja eine ganz andere Rolle gespielt im Leben, die ist ja jeden Tag in die Messe gegangen, Abendmahl, was für sie ganz schön war, in der zweiten Folge von den Königinnen werden wir es erfahren. Auch die zweite Königin war Evangelin und mit der ist dann auch immer, hat sie ans Abendmahl gemacht und hat oft Messen zusammen besucht. Aber wenn du da ganz allein bist mit deinem Glauben, und damals war das ein großer Teil, da fühlst du dich schon ein bisschen einsam. Ich glaube, das war schon ganz wichtig, dass der Max das auch toleriert und gefördert hat. Der hat ihr auch immer Räume zur Verfügung gestellt.
Das stimmt schon, aber ich glaube, ganz einfach war das für sie nie, weil sie hat sich natürlich schon versucht, bei den Umhergehenden und was halt, sage ich, im Umfeld so an Leuten unterwegs war, mal vorzustellen, hallo, ich bin die Neue.
Ja.
Das hat aber nicht so funktioniert. Also sie hat alle kämpfen müssen, dass sie da anerkannt wird.
Ja, echt, aber sie war beim Volk, war sie sehr beliebt, gell?
Ja, schon, wahrscheinlich, weil es einfach so natürlich war, so geradlinig auch und wahrscheinlich dem Volk gegenüber jetzt nicht so überheblich oder so übermäßig standesgemäß. Also sie hat schon was repräsentiert, war aber nicht unnahbar, scheint.
Und wie du auch gesagt hast, sie hat dem Volk nicht selber oft, also Gold, sag ich jetzt einmal, direkt geben, sondern über ihren Prediger, genau. Über den Dr. Schmidt hat sie das Gold immer verteilen lassen. Da hat es dann auch den Spruch im Volk gegeben, der hat so ähnlich geheißen, geht die Not bis oben hin, dann gehst du zu der Caroline.
Also,
ach so. Ja, da hat sie tatsächlich
auch. Da sind alle hochgestanden an der Residenz.
Ja, weiß jetzt nicht, wie das war. Damals war ja alles noch viel kleiner. Damals hat es ja nicht so viel Leute gegeben.
Ich glaube, 10.000 oder 40.000 hat München gehabt, Einwohner.
Da muss ich mich jetzt an die Königsfolgen erinnern. Da haben wir das gesagt. Ich glaube, dass das so 40, 50, 60.000 ungefähr gehabt hat, Minger, um die Zeit.
War noch ganz klar.
Das war noch ganz klar, ja. Weil du sagst, die hat da unter den Leuten so ein bisschen Probleme gehabt. Also sie war ja sehr geschätzt halt über die ganze Zeit, aber am Anfang wahrscheinlich als Evangelin doch ein bisschen beäugt. Freilich. Damals haben tatsächlich, da hat es Leute in Minger gegeben, die wo noch nie ein Evangelien oder Evangelien gesehen hat. Und die haben gemeint, oh Gott, was sind das für Leute?
Ja.
Bis sie es halt dann kennengelernt haben und dann gemerkt haben, oh, das ist ja doch keine so verschiedene Religionen nicht. Nein. Und die Leute sind eigentlich auch normale Leute und jetzt nicht, was weiß ich was, ganz schlimme. Aber da gibt es noch ein anderes Beispiel. Hast du das vielleicht irgendwo gelesen mit ihrem Prediger, mit dem Dr. Schmidt, wo der bei dem Vermieter sie eingemietet hat?
Das weiß ich jetzt gerade nicht, ne?
Da haben sie ihm eine Wohnung besorgt, gell?
Erm,
dem Dr. Schmidt. Und der Vermieter war ein Brauer. Münchner Brauer. Und wie dann der Brauer erfahren hat, dass er der evangelische Kabinettsprediger ist.
Hat er ihn ausgeschmissen?
Nein, der ist ja noch gar nicht eingezogen. Dann hat er gesagt, nein, also tut mir leid, ich kann dir die Wohnung nicht geben.
Stört den Hausfrieden?
Nein, und das zeigt, wie gläubig oder was die damals eben für Verbindungen gehabt haben zur Religion. Mhm, ja. Da haben die gesagt, tut mir leid, aber das letzte Jahr ist mir ein Blitz eingeschlagen ins Haus und selber die Haus abbrennt. Und wenn ich sie jetzt da einziehen lasse, dann will ich nicht, dass Gott mich nochmal straft. Und dann geht's weiter. Dann hat der Dr. Schmidt gesagt, ja gut, nein, das will er natürlich nicht und hat sich etwas anderes gesagt. Und der Brauer ist dann aber neugierig geworden. Dann ist er, weil ja die Messen, da hat er nicht bloß, die waren zwar eigentlich ursprünglich privat gedacht für die Caroline, aber dann ist er das recht schnell immer größer geworden, weil es wenige Evangelien gegeben hat und die sind, haben alle kommen dürfen. Und, das hat übrigens auch der Minister Moschelada gefördert, auch Katholiken haben zu den Messen gehen dürfen. Und der Brauer ist dann hingegangen und hat sich ein paar so, weiß nicht, ob man Messe sagen darf, aber ein paar so Messen angehört und dann hat er zum Schluss gesagt, naja, also ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, gell? Und dann ist er nochmal hingegangen zu dem Dr. Schmidt und hat ihm, und das finde jetzt ich so schön bayerisch, das ist so typisch bayerisch, und hat gesagt, das tut mir leid, dass ich damals so dumm war. Mhm. Er darf ihm jetzt die Wohnung wieder anbieten.
Hat er es genommen?
Ich habe nicht weitergelesen, das ist dann nicht mehr drin gestanden, meine ich. Aber das finde ich so schön. Das Bayerische, oh mein, da war ja Depp, was man ja durchaus zugeben darf, wenn er das so empfindet. Und dann einen Fehler korrigieren. Und das hat er anscheinend dann auch da.
Das finde ich gut. Gell? Welcher Brauer war denn das?
Ja, das ist auch nicht drin gestanden.
Nicht überliefert.
Nein. Da gibt's.
Aber eine nette Geschichte.
Ist schon eine nette Geschichte, gell? Aber du siehst ja, das sind diese kleinen Vorurteile, die wo du aufbrechen hast müssen, wo sich die Caroline am Anfang sicherlich auch schwer da hat.
Mei, ich sag mal, so weit entfernt ist jetzt der Glauben nicht, weil die evangelisch, katholisch ist alles irgendwie Christentum.
Ja.
Ja, dann rauft man sich schon zusammen.
Das stimmt, man rauft sich zusammen. Am Anfang, wie es nach Minger gekommen sind, da war ja viel Aufbruch. Natürlich, die napoleonischen Kriege waren da, halb Europa ist überfahren worden von ihm und der hat da gewildert, hätte ich jetzt schon bald gesagt. Dann hat es einen Wiener Kongress gegeben. Also die ersten Jahre, das waren so eine freiheitliche Zeit und dann ist es wieder strenger geworden. Dann sind die Katholiken gegen die Evangelien wieder ein bisschen strenger geworden. Also am Anfang war es besser, dann ist es wieder ein bisschen strenger geworden für sie. Aber sie persönlich hat immer mehr das Evangelische gefördert. Sie haben dann sogar zum Schluss, also da reden wir jetzt ja gerade schon eine schöne Zeit drüber, aber das war halt für sie ein wichtiger Punkt, weil sie einfach jeden Tag mit der Religion verbracht hat und in ihren Tagebucheinträgen immer, wenn was Gutes war, ein Grund zur Freude, hat sie dahinter geschrieben, sie dankt dafür Gott. Weißt du, also das hat einen richtigen Stellenwert gehabt. Und sie hat dann auch, das hat ihr Mann unterstützt, sie hat es selber nicht mehr erlebt, eine evangelische Kirche haben sie dann gebaut.
Genau.
St. Matthäus, die ist 1938 dann abgerissen worden, aber zumindest haben sie die dann gemacht. Und die evangelische Gemeinde war, du, wenn du sagst, die ist 1799 hingekommen, da war es nur ihr Hofstaat und 1806, so 6-7 Jahre später, waren es schon 1200 Leute.
1200?
Die evangelische Gemeinde, ja. Die sind dann immer in einem größeren Saal, also am Anfang waren sie in Nymphenburg, dann waren sie in der Residenz, haben da einen Saal oder einen Hofkapellen gekriegt und dann haben sie eben gesagt, ja, müssen sie jetzt aussehen und brauchen was Neues.
Also ist immer größer. So viel gingen da gar nicht rein, die Hofkapellen, aber in der Residenz.
Ich weiß ja nicht, ob das jetzt die offizielle Hofkapellen war. Am Anfang waren sie in einem Saal drin, ob sie jetzt das einfach so genannt haben, aber in jedem Fall waren sie in der Residenz drin und haben halt da einen Altar und die ganzen Sachen da alle aufgebaut. Drin hat. War natürlich für die Evangelien bestimmt auch schön. Du bist in der Fremde.
Und da und kannst du ihn treffen, den der gleichgesinnt
ist. Ja, und nur dazu, das zahlt für die Leute immer ganz viel. Auf einmal gehst du mit der Königin in Kirche. Also ja, ist auch nicht normal, gell?
Die Lichtgestalt.
Da hat es ja, also das musst du gerade nochmal sehen. Weiß nicht, hast du das gelesen, wo sie dann gesagt haben, bevor die hingekommen sind oder bevor das geöffnet worden ist, da hat es drei Evangelien gegeben. Und diese drei Evangelien, die haben sie als Katholiken verstecken müssen, also haben sagen müssen, dass Katholiken sind. Und dann sind sie einmal im Jahr nach Augsburg umgefahren und haben das Abendmahl eingenommen.
Echt?
Ja, so war das. Nur ein paar Jahre davor. Also das war ein starker Wandel, eine große Öffnung, alles unter dem Stichwort Toleranz. der beiden Religionen, evangelisch und katholisch oder Glaubensrichtung.
Glaubensrichtungen kann man sagen,
ja,
die Religion ist ja quasi dieselbe. Plus die Auslegungssache ist halt eine andere gewesen.
Ja.
Oder bis heute.
Ja. Was ist denn dir von der Caroline so noch in Erinnerung geblieben? Oder was fandst du bei ihr so besonders bemerkenswert?
Ja, die Leidensgeschichte eigentlich.
Die Leidensgeschichte von ihr?
Weil die war ja zeitlang sehr, sehr krank.
Ja, genau.
Also einmal eben natürlich psychisch belastet durch den Burm, der da gestorben ist, gleich am Anfang.
Ja.
Die hat ja da eine Haarlocke mit sich mitgetragen, zeitlebens.
Mhm.
Und dann war die halt selber sehr, sehr krank. Also die hat dann irgendwie, was hat es gehabt? Schleimfieber hat es geheißen. Das ist, glaube ich, Typhus, also irgendwas so, Bakterielles
aha.
auch.
Aha.
Und dann hat die auch recht stark abgenommen, war dann auch nochmal schwanger in der Zeit.
Mhm.
Also die hat wirklich massiv abgenommen und der ist nicht gut gegangen. Da haben sie auch gemeint, ja, vielleicht verliert das Kind dann auch nochmal.
Aha.
Aber das hat dann doch alles irgendwie hingehaut und dann ist sie wieder genesen. Aber so wirklich gesund war die danach nie wieder. Also schon sehr angeschlagen körperlich natürlich.
Also gesundheitlich war es schon belastet. Muss dann auch eine Kämpferin gewesen sein, oder? Sonst hätte sie es nicht so gut durchgestanden.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, sie hat aber auch mit ihrem Mann ein großes Glück gehabt. Ich meine, der war 20 Jahre älter. Bei der Hochzeit war er dann doppelt so alt wie sie. Aber der hat sich um sie gekümmert. Gell? Sie war ja gern am Tegernsee unten. Tegernsee, da, die Gegend um den Tegernsee.
Ein Traum.
Ist ja schön da unten. Haben wir auch schon eine Folge gemacht. Gell? Und dann hat er unten das Kloster Tegernsee für sie gekauft und umbaut.
Genau.
Wildbaut
hat auch noch mit dazu gehört.
Ja. Und das ist doch schön, oder? Der hat auf sie geschaut. Er muss ja sehr liebevoll mit ihr gewesen sein.
Also da hört man keine Skandale.
Na, Skandale sowieso nicht.
Weiß ich nicht, ob er es beschissen hat?
Ach mei, hört mir jetzt nichts. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat mir jetzt nichts gehört. In jedem Fall nicht im großen Stil. Da hat es eine andere Königin gegeben,
kommt
in der nächsten Folge. Die hat ein bisschen mehr da zum Leiden gehabt, aber da haben wir jetzt halt eigentlich nicht groß was gehört.
Na, schön, konservativ.
Konservativ. Mhm. Und kannst du dich da noch erinnern, dass wir einmal eine Folge über den Kaspar Hauser gemacht haben?
Jawohl. Da haben wir ja ein paar wirklich interessante Theorien aufgestellt.
Ja, also jetzt pass auf, für den Zuhörer, der die Folge nicht gehört hat, erstens einmal herzlichen die Folge an, wenn es euch dürfen interessiert. Ansonsten kurz, das war ein Findelkind, der auf einmal aufgedacht ist, mitten in Nürnberg. Und da haben sie nicht gewusst, wo der herkommt. Der war verwahrlost. Man hat gemeint, er hat jahrelang oder Zeit seines Lebens in einem Keller gehaust. Und dann hat es die Theorie gegeben, dass er der badische Erbprinz ist. Und sie war ja auch eine Badnerin.
Mhm.
Das war ja, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig beieinander habe, wenn der Kaspar Hauser tatsächlich der badische Erbprinz gewesen war, dann glaube ich, war das ihr Neffe gewesen, weil es müsste der Bruder vom Bruder gewesen sein.
Mhm.
Ja. So, und der ist da auch auftaucht. Der taucht auch auf in der Geschichte.
Das ist Wahnsinn, gell? Da hat sich ganz schön was gerührt.
Und wenn du dann, also da hat es ja immer regen Briefverkehr dann gegeben, gell? Die haben ja alle, weil die haben nicht telefonieren können, darum haben die in der Verwandtschaft, die war ja alles verstrahlt, weil sie in denen Königshäuser und Fürstenhäuser überall umeinander verheiratet waren, darum haben die so viel Brief geschrieben. Und dann hat ihr doch.
Deswegen ist auch so viel Belegtheit.
Darum ist so viel belegt, haben auch Briefe verschwinden lassen. Das habe ich auch jetzt gemerkt, wie ich das gelesen habe. Also da sind tatsächlich Briefe vermutlich strukturell auch verschwunden. Aber das ist wahrscheinlich halb ja so. Aber kurzum, da ist in einem Brief belegt, ich glaube, es war ihre Tochter Amalie, meine ich, war das. Auf alle Fälle ist sie gefragt worden, was sie denn von dem Hauser hält.
Mhm. Was hat sie gesagt?
Du, und dann kommt da außer, dass nicht bloß sie, sondern auch quasi ihr, also die potenzielle Mutter von dem Kaspar Hauser in Badenenden, die Frau von ihrem Bruder.
Ja, genau.
Sowohl die als auch die Caroline muss geschrieben haben, oder hat geschrieben, was ich da gelesen habe, der hat schon eine Ähnlichkeit. Auch die Frau von dem badischen Mo hat gesagt, oh, der hat schon eine Ähnlichkeit. Und das war natürlich ein wahnsinniges Politikum auch.
Ja, das glaube ich schon.
Und das wollten die Bayern auch irgendwo niedrig halten, weil, also sie ist ja Badnerin.
Ja.
Und Bayern hat mal Anteil in Baden gehabt und der Max hat da schon ein bisschen umgeklurrt, wenn es in der Linie nicht weitergeht hat, über die Frau, dass diese verlorenen Landesteile aus Baden wieder, genau, da wieder dazukommen, wieder zurückkommen, zurück zu Bayern.
Ja, da haben sie natürlich
auf das hat er schon geklurrt.
Ja, ja.
Und dann passiert das mit dem Erbprinzen, da hat es auch die Verdächtigungen gegeben,
ja, ja,
ob nicht aus Bayern das welche...
In die eine wie in die andere Richtung, ja, ja.
Und dann sind auch der Mo mit Gift und so gestorben und alles. Also hat es tatsächlich ein paar so, insgesamt liest man, finde ich, nicht so viel. Ich glaube, das haben sie versucht, niedrig zu halten. Aber da hat es ganz schöne Spannungen dann auch zwischen dem Haus in Baden hinten gegeben und zwischen den Bayern. Weil ob die Bayern da nicht mitgemischt haben da hinten,
das, ja, ja, das stimmt,
war da im Raum gestanden.
Dafür haben wir ja die Folge gemacht.
Genau.
Also äußerst interessant. Da ja, auf jeden Fall mal reinhören.
Mhm. Also eine Verbindung auch zum Kaspar Hauser. Auch eine schöne Folge. Was mir so imponiert hat bei der Caroline, weil sie war so gläubig und war so fromm. Und dann sagst du, du hast gesagt, auf den Tisch gehaut hat
es... Ja, also wie man das halt so sagt. Gell?
Wie man es so sagt.
Ja, sie hat halt wahrscheinlich auch geschafft. Oder wenn was nicht passt, hat das gesagt.
Sie war ja, das müssen wir jetzt halt auch mal sagen, sie war antifranzösisch eingestellt. Gell?
Stimmt, genau wie die Mama.
Wie ihr Mutter, genau.
Ja.
Und... Wie der Stiefsohn,
der Stiefsohn, spätere der König Ludwig I.
Die waren alle antifranzösisch eingestellt.
Deswegen haben sie sich also gut verstanden.
Der Max, ihr Mo, der war eher so, dass er die Staatsräson, wie man so schön sagt, vorne angestellt hat.
Ja,
also
ja,
was ist das Beste fürs Land?
Genau, pragmatisch unterwegs.
Pragmatisch. Mhm. Darum haben sie ja gut verhandelt. Also ich meine, sie war ja am Anfang war sie Kurfürstin in Bayern und dann auf einmal war sie Königin.
Ja, schon.
Und das durch französischer Hilfe, also ohne die Franzosen wären wir ja nicht Königreich geworden.
Das stimmt schon, aber trotzdem ist natürlich dann innerfamiliär bestimmt die eine oder andere Diskussion ausgebrochen.
Ja.
Weil die einen haben es dick gehabt wie nichts Zweites und er hat gesagt, ja, mei, weißt du, Politik und so und da müssen wir hin und da müssen wir uns drum kümmern.
Ja, klar, also sicherlich. Die war, die Caroline, die war da nicht dafür. Die war eine, war auch eine, wie hat der Napoleon mal geschrieben? Der hat ihr was geschenkt und dann hat er an meine Widersacherin hat er geschrieben.
Ja, das war wahrscheinlich auch so eine Hassliebe. Weil ich meine, er ist wahrscheinlich genauso gegangen. Ohne die Familie ist nicht gegangen und mit denen hätte er eigentlich auch nicht mögen. Aber er war dann auch so, zum Ziel Ziele durchsetzen ist wahrscheinlich dann Bayerns groß, dass man sich das einfach nimmt. Da muss man schon ein bisschen Politik machen und dann halt mit den Leuten reden.
Vor allem ist es immer einfacher mit einem Verbündeten unterwegs zum sein, als wie ein Gegner zum haben. Ja klar, da ja, war der Napoleon nicht blöd. Der hat ja immer so, also ein bisschen haben wir bei der Recherche auch den Napoleon gestreift und das war immer so, entweder bist du für mich oder bist du gegen mich. Entweder, wenn du für mich bist, dann wirst du überhäuft mit Geschenken, Ländereien und begünstigt. Wenn du aber gegen mich bist, dann geht es dir nicht gut. Die hat dem Napoleon, also ich dachte, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf das Napoleonische ein. Weil die hat dem Napoleon, weißt du, was die im Zeitlebens nicht verziehen hat? Die hat eine unerfüllte Jugendliebe von ihrer umgebracht.
Ach ja, das war auch wieder so eine Geschichte. Mei, was das für ein Marschelei war damals, ja, gell?
Napoleon, da nicht jeder war einverstanden mit Napoleon. Dann hat es einen französischen Herzog von, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, Enghien oder Enghien, oder wie man sagt. Ich lese jetzt einfach mal Deutsch. Der Herzog von Enghien. Und der hat dann auch im Badischen hat er oft verbracht, weil er natürlich geflohen ist. Der hat dann auch bei einem Emigrantenkorps, die wo halt da gegen Napoleon waren, hat er sich betätigt und hat dann da auch die Avantgarde geführt, wie man so schön sagt. Er war nämlich mit der Französischen Revolution und so wie das Napoleon gemacht hat, nicht einverstanden. Und dann hat der Napoleon aus dem Badischen diesen Prinzen, Herzog, Prinzen, dann entführen lassen und hat ihn dann vor Gericht gestellt, Schauprozess und erschießen lassen.
Ja, das kann man so machen.
Und da ist also ein bisschen ein kleiner Aufschrei durch Europa gegangen, wie es sowas machen kannst.
Ich mein, ja, weil es ganz offensichtlich war.
Weil es offensichtlich war und ein Adliger und da hat man sich gegenseitig, man hat sich zwar die Ländereien und was weiß ich alles streitig und kaputt gemacht und so, aber man hat sich selber so auf einen bestimmten Anstand irgendwie verständigt. Gell?
Ja.
Also das war schon anscheinend brutal und das hat es ihm nicht verziehen.
Ja, verständlich, oder?
Ja.
Interessant ist ja, dass ja Französisch in der Residenz, Französisch war Hofsprache.
Ja, genau. Gell?
Obwohl sie es ja nicht mehr haben.
Ja,
aber da haben sie viel Französisch geredet.
Ja, mei, das war halt damals schick, gell? Das
ja, und der Napoleon, Trichik und der Napoleon war ja quasi sowieso in den Ländereien unterwegs und dann befruchtet sich das eine mit dem anderen.
Ja. Der Herzog von Enghien übrigens, der hat auch Hand angehalten, gell, und Caroline.
Und? Geholfen hat es nichts.
Ihr Vater hat abgelehnt, weil er keinen Pulver gehabt hat.
Ach so, ja.
Wie sagt man so schön, wegen Mittellosigkeit abgelehnt.
Ja gut, aber Mittellosigkeit hat ja der Max sehr stark gehabt.
Ja, aber er hat immerhin die Pfalz gehabt, gell, und hat Aussicht auf Bayern gehabt.
Ja also, gut, aber auf der Flucht war er. Im Endeffekt war er landeslos.
Naja, gut, er hat flüchten müssen, aber er hat schon seine Pfalz gehabt. Der andere hat ja dann anscheinend gar nichts mehr gehabt oder was weiß ich, fast nichts mehr. Nein, war dann anscheinend nicht.
Bessere Partie der Max ja, auf jeden Fall.
Also abgelehnt. Und dann ist er dann eh zur Flucht gekommen. Dann sind wir wieder, wo sie sich kennengelernt haben, gell?
Genau,
in Ansbach hinten. Wie sie das erfahren hat, dass der Herzog, weil das ist ja gleich in der Zeitung gestanden, dass der entführt worden und umgebracht worden ist, dann hat sie bitterlichste Tränen geweint. Und dann ist der Max zu ihr gegangen und hat den gefragt, was da
passiert ist.
Was da ist, also, oder ob das mehr zum Song hat, dass sie um ihn so warnt. Und dann hat sie gesagt, ich glaube 7 Jahre oder wie lange, dass man schon nicht mehr gesehen hat. Sie die Liebe zu Max soll ihm gewiss sein. Und das ist halt aufgrund, ja, jetzt, also,
der Umstände.
Er braucht sie nichts Dinger, so darf man heute sagen.
Hat es gesagt.
Ja.
Ziehst du die Augen hoch?
Ja, mei, weiß ich nicht, alte Liebe geht, das ist eben so ein bisschen. Aber sie war ihm ja loyal immer gegenüber ihrem Mo. Und sie hat ja gesagt, dass der Herzog ist, also der Vater von dem Herzog, der ist ja nach Minga gekommen, aber er hat es taktvoll vermieden, München zu besuchen, dass er halt da nicht reinmischt.
Ja,
weil weißt du, alte Liebe, also da muss schon wirklich eine gefühlvolle Liebe auch gewesen sein, dann zwischen einer.
Hat er was mit Anstand zum
tun? Hat was mit Anstand zum tun, ja. Und ihre Mutter hat gesagt, weil du hast ja gesagt, sie war so krank, sie war oft so krank.
Gell? Genau.
Die war zum Beispiel, wie sie geheiratet haben, da war sie dann auch auf einmal gleich so krank. Und ihre Mutter hat gemeint, dass sie deswegen so schlecht beieinander war, weil sie eben den geheiratet hat und aus Trauer
zu dem anderen,
weil sie halt jetzt quasi besiegelt ist, dass sie halt den nicht heiratet. Ja,
ja.
Kann sein, dass sie alte Liebe gehabt hat. Sie war auf alle Fälle eine gute Frau und hat den Max, was man so sieht, geliebt.
Doch, sehr geliebt und er sie auch.
Und er sie auch. So, Napoleon, jetzt geht es noch weiter. Was? Sie hat ja den nicht mengen, den Napoleon.
Ja, wir hatten ihn damals nicht überhaupt mengen.
Naja, noch Kinder daher. Und dann wollte dieser Napoleon, der hat ja so eine Heiratspolitik gehabt, gell? Der die einzelnen Häuser wollte untereinander verheiraten. Und dann wollte er doch eine Stieftochter von ihrer heiraten. Also von ihrem Mo, die er in die Ehe mitgebracht hat.
Ja, ja.
Die Auguste Amalie, die wollte mit seinem Stiefsohn, also mit der Napoleon hat einen Stiefsohn gehabt und die zwei wollte er verheiraten.
Das ist der Bohemienst gewesen.
Das war der, ja, so ähnlich, genau so, spricht man es so aus?
Ich glaube schon.
Aha, ja, dann war das der. Und das Problem war jetzt, dass der Max an Napoleon zuvor in Linz schon getroffen hat und hat ihm das schon versprochen, aber er hat es nicht traut, dass es der Caroline sagt. und dann ist der Napoleon dahergekommen und dann ist er tatsächlich dahergekommen zum Heiraten und dann wollte er gar nicht. Dann wollte er nicht. Also die Caroline wollte es nicht, dass das passiert.
Mhm.
Und der Max so, ja gut, das muss man ja dann machen. Und interessanterweise am Anfang war auch sie dagegen und dann der Vier. Und das Lustige ist das, dann haben die geheiratet und sind nach Italien gegangen. Also er war dann Vizekönig in Italien.
Mhm.
Und das ist eine glückliche Ehe geworden.
Ja,
wunderbar. Ja, also
hätte ja keiner denkt.
Gell? Gut ausgegangen. Gell? Ach, aber dann wollte er noch andere auch verheiraten. Ich weiß nicht, ob ich es da sage. Gleichzeitig wollte er der Caroline und Bruder noch verheiraten. Ist nicht gut ausgegangen. Aber was er dann geschafft hat, dass er die Caroline ein bisschen besänftigt und auch ihre Stieftochter, die Auguste, der Napoleon hat einen Haufen Hochzeitsgeschenke und Gold geschickt.
Und ja, dann der war ja war wahrscheinlich überhaupt sehr, sehr charmant. Der war unbeliebt, aber halt dann doch charmant. Ja, also der hat schon kennen.
Der hat gewusst, wie er das Kind hat. Und der hat sie um diese Caroline, der hat ihr einen Hof gemacht, wäre offiziell so geschrieben. Er hat ihr einen Hof gemacht und dann hat er sie nach Venedig eingeladen, weil dann hat sie eine Reise nach Italien ergeben, wo er gesagt hat, da treffen wir uns alle, weil schließlich eure Stieftochter bzw. Tochter und mein Stiefsohn, die heiraten so, dann gehen wir nach
zusammen,
Italien.
Dann gemeinsam
sind's,
was.
Genau, dann sind sie nach Venedig und in Venedig hat sie das venezianische Glaskunst haben, doch so, die da unten. Ich weiß nicht, ob das Murano-Glas war, das oder Murano, was. Ja. Auf alle Fälle hat es dann Haufen mitgenommen und dann hat der Napoleon ihr da schon wieder Geschenke gemacht und war sehr charmant unten zu ihr.
Hat das ein Geschmäckli.
Dann hat er zu ihr gesagt, ja, zu die, auch zu Max natürlich, besucht es mich doch in Paris enden. Und sie war eine, sie hat das französische Porzellan so gern mögen, dann ist nach Paris, dann ist da auch wieder umhäuft und waren mit Geschenken, hat ihre extra nochmal ein französisches Porzellan anfertigen lassen für sie und andere Geschenke und umgarnt, schön getanzt. Also irgendwie, ja, sie hat ihn nicht mögen, aber sein Charme,
dem ist er
liegen. Irgendwie und seine Geschenke, seine Zuneigung, die er da gezeigt hat, hat es irgendwie dann.
Ja, mein, ich glaube, dass der schon gespannt hat, dass sie halt auch einen gewissen Stand hat. Sie hat sie auch präsentiert und repräsentiert. Und ich glaube, da hat er es dann genommen.
Da hat es, ja.
Ich glaube, mit so feinen Geschenken, mit so Zeug, da war wahrscheinlich der Max nicht so angetan. Ich habe gesagt, das Wurscht schenkt zu meinem Fußball, dann passt das.
Ja, gut, ja.
Und sie hat halt ein bisschen mehr Shishi braucht.
Ja. Ja, da hat es die Situation gegeben. Da war, ich glaube, das war in Minger. Und die Caroline demonstrativ abgelehnt an Napoleon. Und dann hat der Napoleon zu ihr gesagt, vergessen Sie nicht, dass das Schicksal Bayerns in meiner Hand liegt.
Mhm.
Und dann muss er irgendwie so angeschaut haben, so eine Mischung aus arrogant und abschätzig. Und dann ist er komplett verwirrt gegangen.
Damit hat er nicht gerechnet,
gell? Damit hat er nicht gerechnet und dann hat er wahrscheinlich gesagt, oh, die muss ich jetzt bezirzen, da muss ich jetzt was machen. Und da sage jetzt ich, wenn du eine Frau hast, die wo da so dagegen hält, dann tust du eine politischen Verhandlungen leichter. Ich glaube, dass der da ganz viel Glück mit der Max bei den politischen Verhandlungen ganz viel Glück mit der Caroline gehabt hat. Ja,
mit Sicherheit. Okay? Mit Sicherheit. Nein, ich sag mal, wenn du einen gestärkten Rücken hast, dann kannst du nach außen auch ganz anders auftreten.
Mhm.
Logisch.
Super. Ganz, ganz toll. Da hat sie es ja nicht verbirgen lassen, da hat sie es auch nicht, weil sie hat viele Sachen auch ertragen und hat halt, ich glaube, das muss irgendwo mal
viele Sachen ertragen.
Mhm. Aber das, da mit dem Napoleon, das hat es nicht
mitgemacht. Ja, weil es einfach persönlich war.
Ja, weil es persönlich war.
Sie hat sich ja gedacht, was der kleine Motor, der Zwerg, der Morne.
Der kleine Motor.
Was waren die? 1,50 Meter?
Ja, der muss recht klar gewesen sein.
Ja, ja.
Gell?
Aha. Gut, also ich habe so einen Hut aufgehabt, dann ist das größer dargestellt worden.
Letztendlich haben sie es ja gut gemacht, alle haben so die Vorzüge ein bisschen mitgenommen aus der Franzosenzeit, Königreich geworden und dann am Ende, ja, bis mit Napoleon vorbei war, haben wir aber den Königstitel behalten und auch mit den Ländereien war es jetzt nicht ganz verkehrt. Haben wir zwar ein bisschen Tirol und so wieder zurückgehen müssen,
ja.
Aber das war eh bloß kurz dabei. Also von dem her haben sie das ganz gut gemacht.
Und eigentlich,
da die Caroline als Frau, die hat da schon dagegen gehalten.
He? Auf jeden Fall erfolgreich, kann man
super,
sagen.
Super, super, ganz schön.
Ja, und dann ist der Max gestorben.
Ja, dann ist der Max gestorben. Sie war 49, wie er gestorben ist.
Mhm.
Er war ja 20 Jahre alt.
Ja,
ja.
Dann hat es ordentlich geerbt.
Dann, ja, sie hat ein bisschen was geerbt. Gell? Was hat sie denn geerbt?
Das Tiergensee, das hat er sowieso geerbt. Ihrer gehört.
Genau, ach, das hat er ihr schon geschenkt gehabt.
Genau,
gell?
Richtig. Wildbadkreuz war dabei.
Aha, aha.
Dann hat es ja
Würzburg
als Residenz, also Witwenresidenz, aber das war ja vorher schon ausgemacht.
Nein, das war nicht ausgemacht.
Nicht?
Nein. Also er hat ihr Würzburg geschenkt gehabt und Biederstein hat er ihr geschenkt. Das war außerhalb von Minger bei Schwabing.
Ja, da, wo der englische Garten ist.
War das so ein Park, mhm. Ja, genau. Das hat er ihr geschenkt und dann ist ihr Stiefsohn Ludwig I. an die Macht gekommen. Wie war das Verhältnis?
Ja, dann? Das Verhältnis war natürlich immer schwierig, weil er war ja der älteste Sohn von Max.
Und er war nicht ihr Leiblicher, sondern der Stiefsohn.
Genau, der war damals 11 oder 12, wo sie geheiratet haben. Mhm. Und dann war das natürlich mit der Mutternähe, also mit dem Verständnis oder mit der Akzeptanz halt auch nicht so weit her.
Wobei sie sich sehr gut auch um seine Kinder aus erster Ehe kümmert haben muss.
Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Das stimmt schon. Also das hat schon funktioniert, aber natürlich ist da eine andere Bindung da, wenn jetzt ein Elfjähriger eine neue Frau trifft, als wie ein Zweijähriger, was ja auch der Fall war.
Mhm, genau.
Und da war das wahrscheinlich erst einmal ganz, ganz schwierig. Ich meine, natürlich, auch der junge Ludwig hat die Franzosen auch nicht mehr, also da war zumindest die Einstiegshöhe, die war zumindest nicht so hoch.
Da waren es einig,
genau,
die zwei,
genau,
gegen die Franzosen.
Und das ist dann auch gegangen. Aber der Ludwig, der Erste, war ja eher auch so von sich selbst überzeugt, aber das reden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge,
ja. Wie
das dann war und warum das so war und so weiter.
Ja, diese Selbstüberzeugung hat, und der hat auch keinen anderen neben sich geduldet,
die haben ihr auch eine am Anfang schwere Witwenzeit verursacht. Also es war für sie schlimm, dass der Max gestorben ist, weil sie den doch sehr geliebt hat auch. Und dann hat es nicht lang gedauert, das waren, weiß nicht, ein paar Tage oder war es eine Woche oder so, nachdem der Max gestorben ist, hat er schon, also der dann König Ludwig, genau, einen Vertreter ihrer geschickt und hat gesagt, ja, also übrigens, Witwensitz, das hat nämlich der Ludwig bestimmt.
Ja, genau. Du
Witwensitz ist jetzt bei dir Würzburg.
Ja, genau.
Und zwei Wochen später hat er es auch schon veröffentlicht. Dann, die Würzburger haben sich natürlich gefreut wie noch was, sind mit der Delegation runtergefahren und haben gesagt, ja super, kommst vorbei. Und sie waren natürlich total fertig, weil ihre ganze Umgebung
wieder war was in, Neues, in
Minger. Kennt, ich mein, keinen, ja. Kennt keinen. Ich meine, überleg einmal, die als 20-jähriges Mädel kommt nach Minger. Oder nein, mit 20 haben sie geheiratet, mit 22 kommt sie nach Minger und dann hat sie es am Anfang da schon schwer. Und dann kommt sie rein, dann ist die beliebt, wie sie weg ist, also wie sie das verlassen hat, dann, weil sie nicht gewusst hat, haben, ob es wiederkommt.
Dann war halt sie einsam.
Haben alle gewarnt, so vom Hofstaat und so, weil die wirklich beliebt war. Naja, und dann schickt er es weg nach Würzburg. Und warum hat er es weggeschickt? Weißt du warum?
Damit er seine Ruhe hat und sie nichts zum Schnabeln hat.
Ja, weil sie beim Hofstaat beliebt war, bei den Leuten war es beliebt und auch der diplomatische Chor, also die ausländischen Diplomaten sind immer zu ihr gekommen und haben immer nur mit ihrer korrespondiert und geredet.
Ja, der wollte halt eine Macht haben und der wollte halt was darstellen und das hat dann gestört.
Unglaublich, genau, da wollte er es wegkommen. Und was er dann auch noch, also der, weiß nicht, wie hat sie geschrieben, ich glaube sie hat es geschrieben, dass er ein wenig einfühlsames Herz hat, ihr Stiefsohn, weil er hat dann die Privatsachen von seinem Vater, also von ihrem Mo, verkauft, versteigert.
Noch ganz kurzer Zeit auch, gell?
Und zwar Geschenke, was er gekriegt hat, gemeinsame Erinnerungsstücke, alles verkauft. Also das ist schon sehr taktlos gewesen, gell?
Ja, das ist gar nicht so zur Sprache gekommen bei den Kini-Folgen beim Ludwig I. Den haben wir ja recht glorifiziert, muss man sagen, im Nachhinein. Mhm. Wir haben das Positive versucht zum Rausstellen.
Natürlich.
Ich meine, er hat auch viel Positives gemacht, aber die Kehrseite ist natürlich auch noch mehr eine andere.
Ja, das ist jetzt halt auch noch mehr, genau, das ist jetzt halt ein Punkt, der wo nicht so schön war an ihm. Aber sie hat es ganz geschickt gemacht. Als erstes ist sie einmal in Minger geblieben. Dann ist sie ein bisschen umeinander gefahren. Sie hat eine Einladung nach Wien gekriegt und sie wollte nach Moskau. Sie war dann in Berlin war es eine Zeit, in Wien war es eine Zeit, dann sind zwischendrin ihre Schwestern gestorben und die hat das ganz klug gemacht, hat das ein bisschen
Netz gewirkt.
Die muss das verstanden haben, dass dem Burm um die Macht gegangen ist und dass der nicht wollte, dass sie da irgendwie einmischt oder was. Und darum ist die erst einmal viel umeinander gereist. Dann ist sie wieder zurückgekommen. Und dann hat sie gemerkt, es kann vielleicht doch eine Lösung geben. Aber nicht, dass sie in Minger bleibt. Aber nicht innerhalb des Hofes, sondern in der Nähe.
Aber das hat sie ja noch gemacht.
Und dann hat sie sich da eben so eine Villa oder wie haben sie es genannt, irgendwas mit Pavillon, hat sie sich da einbauen lassen, da vor den Toren Münchens. Und das hat dann passt. Dann ist sie wieder ein bisschen rundum gereist, dann ist sie wieder zurückgekommen. Und
war
dann,
in ihrem beliebten Umfeld.
Genau.
Aber nicht zu nah dran
genau,
an der ganzen.
Genau. Ja. Genau. Hat es doch bleiben dürfen, hat es doch dann eine Chance gehabt. Aber das hat es klug gemacht, finde ich. Sie ist dann schon nach Würzburg gegangen, aber da war es nicht lang. Nur ganz kurz, halt, um offiziell da mal hinzugehen, aber dann ist gleich wieder weitergereist.
Ja, so ganz glücklich war es aber nicht, wie es geschrieben hat.
Nein.
Also ach, natürlich hat da keinen Anschluss gefunden und nicht so wirklich.
Nein.
Ja, fast halt wieder nach Minger.
Trauer. Ja, aber dann in Wien war es einige Zeit. Ich glaube, sie war dann 7 Monate weg und bis dann da ein bisschen sie die Sache beruhigt hat, dann, wie gesagt, ist sie wieder zurückgekommen und hat den super Vorschlag gebracht, dass da vor den Toren Mingers in den Park Biederstein da einbaut. Und das hat dann passt.
Ja, wunderbar.
Wunderbar.
Eine glückliche Frau, kann man sagen, oder?
Ja.
Oder gibt es da irgendwie... Gibt es irgendwie Melancholie oder irgendwas?
Ja, ich finde, wie du schon gesagt hast, mit den Kindern, die Schicksale von den Kindern, glaube ich, war was. Also, wo
ja, die gestorben sind. Ja, das stimmt schon, das hat sich schon hart
getroffen. Das hat es getroffen. Ja, ihre Schwestern, sie hat innerhalb von einem Jahr, glaube ich, 2 Schwestern verloren und es war halt nah beieinander und halt auch ihr Mo, den sie halt dann doch auch geliebt hat. Mein Gott, ich meine, sagen wir so, sie war 49, er war 20 Jahre älter. Es ist jetzt auch keine Überraschung nicht, aber es war halt hart für sie.
Ja, freilich.
Und dann glaube ich, weil du sagst Melancholie, jetzt was wir gerade gesagt haben, das Letzte, eben am Anfang als Witwe, dass sie im Prinzip ja entmachtet war. Auf einmal war sie nicht mehr Königin.
Ja, genau.
Und der jetzt da oder dann König, ihr Stiefsohn, hat es am Anfang wirklich gefühlsintolerant behandelt.
Genau. Und sie hat aber auch keine Ansprüche zu stellen gehabt.
Nein, ja, halt die, wir haben ja schon gesagt, genau, was gekriegt hat. Da ist er drinnen gestanden, der Max hat das ja extra betrimmt vorher, hat da einschreiben lassen, dass ihre Kinder, also die gemeinsamen Kinder halt dann, dass sie da aus dem Vermögensstock da jedes Jahr einen bestimmten Betrag kriegen. Also genau, der hat geschaut, dass mit den Kindern das alles passt. Das
abgesichert sein.
Genau, weil das Blöde war gewesen, vielleicht hat er aus einem Burm schon ein bisschen Kind, nicht, dass der da irgendwie dazwischen funkt und das sind nicht versorgt. Also das hat er da vorher geregelt, dass die da einen Betrag kriegen. Und jetzt hat Melancholie, Sigi, das Letzte hat es Gott sei Dank nicht mehr miterleben müssen.
Was?
Ja, ihr Tochter, da hat eine einen preußischen König geheiratet, oder?
Ja.
Ihr Tochter ist nach München gekommen, um ihren 40. Geburtstag zu feiern. Das war 1841. Da war sie schon 69 Jahre alt, die Caroline. Mhm. Hat einen 40. Geburtstag gefeiert mit ihrem Mann und schöne Feier. Und der Caroline ist nicht gut gegangen. Die hat eine, wie haben sie es genannt, Herzwassersucht oder irgendwie sowas gehabt. Also ich verstehe es nicht genau, Wasser im Herzen oder was. Wollte aber trotzdem teilnehmen an den Feierlichkeiten. Und dann ist ihr auf der Feier, dann ist ihr so schlecht gegangen, ich glaube, keine Luft mehr gekriegt oder was. Und dann haben die an dem Tag von der Feier auf die Nacht, ja, wie soll ich sagen, da sind sie dann auf einmal alle im Sterbebett rumgestanden.
Ach die ganze so, bei Familie, der Caroline.
Bei der Caroline. Und die Caroline ist dann da gestorben, am 40. Geburtstag von ihrer Tochter. Die ganze Familie war im Festtagsgewand um Sterbebett rumgestanden.
Ja, da kann man sich was anderes Lustiges vorstellen.
Ja, sie muss aber sanft entschlafen sein und das hat sie dann auch verdient. Sie muss ja auch kurz Gemüt gehabt haben, ein sanftes Wesen muss gehabt haben.
Das war quasi das Ende von der Caroline, aber nicht ganz.
Aber nicht ganz. Und jetzt kommt
und das, jetzt richtig
jetzt wollt. Kommt das, wo ich sage, gut, dass das nicht mehr erlebt hat.
Ah, okay, das meinst du. Mhm.
Sie war ja evangelisch.
Richtig.
Und Kirche in Minger war immer noch
katholisch.
Und der führt zu der evangelische katholisch beerdigt werden, zur damaligen Zeit?
Grundsätzlich ja.
Grundsätzlich nein.
Aber grundsätzlich nein. Also je nachdem, wie das geregelt ist.
Nein, haben sie nicht zulassen.
Der Ludwig selber hat ja was dagegen gehabt. Also er hat gesagt, nein, so nah lassen wir es nicht hin. Aber was dann daraus gemacht haben, war ja schon wild.
Aber der hat ja eigentlich nicht viel zum Sagen gehabt, der Ludwig. Also das war ja wirklich stark in katholischer Hand, gell? In geistlicher Hand.
Ja.
Es war also so, sie haben in der Kirche drin, also es war würdelos, gell?
Absolut,
es kein Kirchenschmuck. Es waren einige Verwandte da, nix. Kein Kirchenschmuck haben sie gehabt.
Nein, null.
Kirche nicht geschmückt, gell?
Kirche nicht geschmückt, keine Kerzen an.
Die katholischen Geistlichen, die wo dort waren,
sind in Zivil gekommen.
In Straßengewand.
Wahnsinn, oder?
Dann haben sie einen Sarg bis zur Kirche, also die evangelischen Geistlichen, haben einen Sarg bis zur Kirche dir gebracht, übrigens Theatinerkirche,
ja,
bis zur Kirche dir gebracht. Dann haben sie da eine Gebete und ein Ding noch gesprochen und dann ist der Sarg eben übergeben worden.
Ja, das stimmt. Aber die Aussegnung haben sie direkt vor der Tür gemacht, gell?
Kein Licht, keine Kerzen anzünden,
nix.
Gar nichts. Einfach Sarg dann oben in den Keller.
Abgestellt auf Wiederschauen.
Ja, und Skandal. Das war schade.
Das war schade, ja.
Ganz dezent gesagt, war das schade. Dass das so also war, das war damals einfach nur so streng mit der Kirche. Und ihr Stiefsohn, Ludwig I., der muss wohl da auch entsetzt gewesen sein über das Ganze.
Ja, aber
der war ein Katholik, der wollte ja nicht evangelisch, also das wollte der alles nicht. Aber diese Würdelosigkeit,
nein, das wie sie es da
behandelt haben, ich vermute mal, dass sie der wahrscheinlich nicht kümmert hat, weil über viele Sachen kümmert er sich, aber über das hat er sich vermutlich nicht kümmert.
Nein, das hat er erst später erfahren.
Dann sitzt er dort bei der Beerdigung und sieht, dass es eigentlich gar keine Beerdigung ist, sondern einfach nur
einen Sarg hin und Sarg
abstellen.
Genau.
Dann gehen wir wieder.
Das war ja für ihn sehr, sehr unangenehm. Ja, weil der wollte seinen Buben, den Max, wollte verheiraten nach Preißen.
Ja!
Dann waren dann die Eltern da.
Genau.
Die sind auch aus allen Wolken gefallen, weil die waren ja auch Evangelien.
Das waren Evangelien, ja.
Und ich hab gesagt, was ist denn hier los?
Mhm.
Wenn wir so würdelos behandelt werden,
ja,
ja was der Heirat ja, ja, vielleicht nicht.
Mhm. Also leider muss manchmal oftmal was Schlimmes passieren, dass sich was ändert. Er muss daraufhin seine strenge Haltung gegenüber diesem katholisch-evangelischen Unterschied ein wenig gelockert haben, der Ludwig.
Absolut.
Ja.
Lustig habe ich gefunden, weil ich gelesen habe, normalerweise haben sie ja von den Herzögen und von den Oberhäuptern ja in der Gnadenkapelle in Altötting die Herzen begraben.
Ja, genau.
Genau, und da haben sie das Herz mal in St. Kaitan in München abgelegt, in so einer goldenen Urne. Und da muss er, ich meine, der ist ja im Vorfeld schon bei die Obrigen in der katholischen Kirche, ist der auch, den ich auf die Zehen gestiegen und hat da mal ein richtiger Fass aufgemacht und hat es halt rund gemacht und zusammengeschissen, was denen einfällt und überhaupt und so würdelos und ob das denn überhaupt nach katholischem Standard ist.
Hat er gemacht.
Die Geistlichen haben sich geweigert, da die liturgischen Gewänder anzuziehen. Und dann hat er gesagt, wenn ihr euch nicht anzieht,
dann
kümmert ihr mich drum.
Dann zieh ich euch hoch,
glaube ich, hat er gesagt. Genau.
Ja, genau, der Spruch, der ist mir auch noch in Erinnerung. Ja, da hat er dann,
war schon sauer.
Doch Gas gegeben.
Nein, das... Freilich. Das war, weil das war nicht bloß privat, war das eine Frechheit, sondern auch politisch war das nicht tragbar.
Alles. Da, glaube ich, haben sie sich damals auch keinen Gefallen gemacht.
Und jetzt liegt es da in der Theatinerkirche in der Gruft.
Genau. Neben ihrem Mo. Am Max, den ersten König von Bayern, Caroline von Bayern. Schön. Eine tolle Frau.
Eine schöne Folge.
Mildtätig. Sie hat ja viele andere Sachen noch gemacht, auf das sind wir gar nicht so eingegangen, dass sie die Leute immer was zugeschustert hat, dass sie tatsächlich auch evangelische Gemeinden gefördert hat, nicht bloß in München, aber ich glaube, das ist trotzdem ein rundes Bild von der Landesmutter Caroline, die besonders verehrt wird, weil sie als fromm und typisch volksnah gehalten hat.
Eine bayerische Königin.
Sigi, eine ganz schöne Folge war es, ein schöner Ratsch. Ich danke dir, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Da geht's dann um die Teres, da freue ich mich auch schon. Sigi, bis dann.
Ich danke dir für die Folge, ich freue mich aufs nächste Mal.
Sigi, hab ich dir.
Vierte Mani.
Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für derer Folge und für die erste Königinnenfolge. Die Caroline, eine ganz besondere Frau war das. Sie wird als Landesmutter idealisiert und verehrt, weil sie so fromm und der Bevölkerung doch so zugewandt war. Nächste Woche geht's mit einer ebenso interessanten Königin weiter, nämlich der Therese, die den Ludwig den Ersten geheiratet hat. Da gibt's auch ein paar ganz spannende Sachen zum Erzählen. Ich freue mich da schon auf die nächste Folge. Gefreut euch auch. Und in der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.